Neue Folge, neues Thema. Engagement on Air, ein Podcast über Flucht, Migration und Mitmenschlichkeit, geht in die fünfte Runde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Dennis Bichmusi. Ein herzliches Hallo hier aus meinem kleinen Podcast-Studio. Wir erinnern uns einmal kurz zurück an die erste Folge des Podcasts. Da habe ich gemeinsam mit Ulrike Feldner, der ersten Vorsitzenden von Willkommen in Oranienburg, unter anderem über die Anfangszeit des Vereins Ende 2015 und Anfang 2016 gesprochen. Das Thema Flucht war damals in den Medien sehr präsent, vielleicht sogar ähnlich stark, wie das heute die Corona-Pandemie ist. Entsprechend groß war auch die Bereitschaft, einen Verein zu gründen, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Geflüchteten beim Ankommen und Integrieren in Deutschland zu helfen. Und nicht nur das, noch viel mehr Menschen haben mit Geldspenden unterstützt, die es unserem Verein ermöglichten, zahlreiche Projekte anzugehen. Heute, mehr als 5 Jahre nach Vereinsgründung, ist das Thema Flucht und Migration nach wie vor sehr aktuell. Nicht zuletzt durch Corona wird darüber allerdings nicht mehr so sehr viel berichtet wie zuvor. Dies führte letztlich auch dazu, dass die Spendenbereitschaft deutlich rückläufig war und sich die vielen Willkommensinitiativen andere Gedanken machen mussten, Projekte zu finanzieren. Gut, dass es da die sogenannten Fördermittel gibt, was sich dahinter verbirgt und wie man da als Unterstützerin und Unterstützer drankommt, erklärt uns heute die Person, die es in unserem Landkreis am besten weiß, Juliane Lang vom Kreisjugendring Oberhavel. Ah, nochmal durchatmen. Juliane Lang ist aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt, Juliane. Ja, wir sind mal wieder im Gespräch hier mit vielen engagierten und fleißigen Leuten aus Oberhavel und heute ist bei mir Juliane Lang vom Kreisjugendring Oberhavel und erstmal hallo Juliane, schön, dass hallo, du da Dennis. Bist.
Danke.
Wir fangen ja immer an hier im Podcast mit einer kleinen Vorstellung, also wer du eigentlich bist und deinen Namen habe ich gerade schon gesagt und ich habe auch wieder ein bisschen gegoogelt, so wie ich das immer mache, weil ich ja ganz neugierig bin und da komme ich dann auf eine Seite und zwar vom Kreisjugendring und da ist auch ein Foto von dir, da stehst du dann neben so einem großen Banner, da stehen dann ganz viele tolle Sachen drauf, aber das will ich jetzt gar nicht vorwegnehmen, vielleicht kannst du ja einfach mal ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, wo du arbeitest und vielleicht auch, wie du da hingekommen bist.
Ja, gerne. Ja, Google ist ja immer, jetzt habe ich gerade einen Schreck gekriegt, wo du gesagt hast, du hast nach mir gegoogelt, da weiß man ja immer nicht so richtig, was kommt. Genau, ja, ich arbeite beim Kreisjugendring jetzt schon ein ganz schönes Weilchen, ich glaube seit 2015 und war vorher in 2 Landkreisen unterwegs, in Ostprignitz und Oberhavel und habe davor studiert und zwar Erziehungswissenschaften, Soziologie und Afrikawissenschaften in Berlin und war irgendwie auch immer ehrenamtlich in dem ganzen Bereich Demokratieentwicklung, Willkommensarbeit unterwegs. Und dann, wie das so immer nach dem Studium ist, ja ein großer Bruch. Was macht man jetzt? Ne? Schafft man es in die Wissenschaft? Schafft man es nicht? Macht man was ganz anderes? So war ich da auch auf einer Suchbewegung. Und dann haben sich irgendwie der Abschluss und das Ehrenamt, dann ist das irgendwie zusammengelaufen. Mhm. Und dann bin ich bei so einem Bundesprogramm gelandet.
Hat sich was ergeben für dich, wo du jetzt erstmal ganz zufrieden klingst?
Ja, das hat sich so genau ergeben. Eigentlich dachte ich, es ist ein Einstieg und dann gehe ich weiter und jetzt bin ich immer noch da.
Ja.
Also ist nicht unspannend.
Und du bist ja jetzt, also du hast gerade das Stichwort Bundesprogramm gesagt. Jetzt habe ich am Anfang gesagt Kreisjugendring Oberhavel. Lass uns das mal einmal zusammenbringen. Wie hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ja, der Kreisjugendring ist sozusagen mein Arbeitgeber. Da bin ich angestellt bei dem Verein und in dem Verein bin ich ein Projekt sozusagen. Also der Kreisjugendring hat sich beworben bzw. wurde vom Landkreis angefragt, ob Interesse besteht, die Koordinierungs- und Fachstelle für die Partnerschaft für Demokratie zu machen, was im Rahmen eines Bundesprogramms sozusagen ausgeschrieben wurde. Und so kommt die Stelle zum Kreisjugendring.
Projekt Juliane sozusagen.
Projekt Partnerschaft für Demokratie.
Ich habe mich heute noch mal ein bisschen umgeschaut auf der Seite vom Kreisjugendring und da steht auch sehr schön, wer wir sind und eine wahnsinnig lange Liste, was ihr alles so macht. Also unter anderem, wir setzen uns für junge Menschen im Landkreis Oberhavel ein. Wir beraten und unterstützen ehrenamtliche, hauptamtliche, öffentliche Träger und Verbände. Und da kommen noch viele andere Punkte. Und dann habe ich weitergeguckt und habe gesehen, ihr seid 4 Leute, die da im Kreisjugendring aktiv sind und dachte, wow, also so viele Aufgaben auf so wenige Köpfe verteilt. Wie schafft ihr das? Ist das so alles zu stemmen oder sind da vielleicht noch ganz andere Köpfe im Hintergrund, die da vielleicht gar nicht auf der Seite stehen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil manchmal fragen wir uns das auch, wie wir das alles schaffen. Und wir sind auch nicht selten an unseren Grenzen. Aber das stimmt, wir sind vier Angestellte sozusagen, also vier Personen, die eine Personalstelle mit nicht mal voll, sondern wir sind alle so auf 30, 32 Stunden, eine Kollegin ein bisschen mehr, haben in der Förderung. Und das ist schon ziemlich einzigartig im Land, weil Kreisjugendringe, das ist ja erstmal nur ein Vereinskonstrukt, sind auch manchmal komplett Ehrenamtliche. Also wir haben jetzt den Luxus, sage ich jetzt mal, von vier Stellen. Und wir haben auch einen ehrenamtlichen Vorstand und wir haben auch einen Verein im Hintergrund, ohne die wir nicht existieren würden. Also das ist sozusagen unsere Basis, die uns auch diese ganzen Kontakte zu jungen Menschen und alles, was wir da unterstützen wollen, können wir natürlich nur mit dieser Basis von Mitgliedern und die sich in unserem Verband organisieren. Mhm. Und wir sind sozusagen diejenigen, die versuchen, diese Ideen mit Inhalten zu füllen und durch diese bezahlte Struktur, die Angestelltenstruktur, haben wir mehr Potenzial, als man sonst sozusagen teilweise hat. Warte mal, ganz
gut,
kurz,
ja.
Mal kurz Pause.
Ja, ja, alle wieder beruhigt. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben gesprochen über den Kreis Jugendring und du hast ein bisschen erklärt, wie ihr so arbeitet und dass das eigentlich eine luxuriöse Situation ist, dass ihr überhaupt, sag ich mal, hauptamtlich Angestellte habt, die sich eben um die Aufgaben kümmern können. Ich will mir das gar nicht vorstellen, wie das dann in anderen Landkreisen, das ist ja landkreisbezogen, ne? Also jeder Landkreis hat dann einen Kreis Jugendring?
Ja, wenn es gut läuft. Es gibt auch viele Landkreise im Land Brandenburg, die keine haben, aber das wäre so eine Struktur, die wünschenswert wäre.
Wer stößt denn das an, dass sowas gegründet wird? Kommen dann eben verschiedene Menschen zusammen und sagen, ja, wir wollen das machen? Oder wird das von oben, jetzt komme ich nochmal zu dem Bundesprogramm, von dort irgendwie so angestoßen?
Nee, meistens sind Kreisjugendringe Basisorganisationen. Also hier im Landkreis, ich kenne die ganze Geschichte nicht, aber sozusagen in den 90ern, wo ja vieles neu entstanden ist, sind halt auch Verbandsstrukturen entstanden. Und da haben sich die Träger, die Jugendarbeit gemacht haben, einfach zusammengeschlossen, um eine politische Lobby oder überhaupt eine Mitsprachemöglichkeit zu haben. Und darüber ist der Kreisjugendring in den 90ern entstanden, ich glaube so 93, wo halt Vereine, die in dem Bereich unterwegs sind, gesagt haben, so, wir müssen uns mal zusammenschließen, weil es geht um die jungen Menschen, um gemeinsam da mehr Schlagkraft zu entwickeln. Und das, also ich kenne es, das sind, glaube ich, auch die Strukturen, die am stärksten sind, die aus der Basis raus entstehen und sich dann weiterentwickeln. Also in den ersten Jahren war es auch komplett ehrenamtlich, ne? Das hat sozusagen sich Stück für Stück entwickelt und die letzte Stelle haben wir jetzt auch erst seit 3, 4 Jahren, weiß ich gar nicht, so lange noch nicht, ne? Es war einfach, der Bedarf ist gewachsen und somit ist auch der Stellenpool gewachsen.
Das ist aber eigentlich dann ein, wenn du jetzt als Arbeitnehmerin auf deinen Arbeitsvertrag guckst, ist das jetzt was, wo du jedes Jahr aufs Neue wieder gucken musst, ob du die Stelle weiter behalten wirst oder ist das jetzt schon auf Dauer angelegt?
Na, ich bin jetzt zum Beispiel abhängig von den Förderungen vom Bundesprogramm. Also wir sind in einer glücklichen Situation seit jetzt der zweiten Förderperiode, dass sie über 5 Jahre gefördert werden. Ist aber trotzdem immer abhängig von der Finanzlage, von den Wahlen, von der politischen Entscheidung im Landkreis, wenn jetzt gesagt wird, wir bewerben uns nicht mehr bei dem Programm, weil das muss jährlich gemacht werden, dann kann es halt auch von einem aufs nächste Jahr. Und so sind alle Stellen immer so ein bisschen am politischen Haushalt, also am Haushalt und der politischen Gemengelage angedockt. Aber hier im Landkreis gibt es eigentlich eine relativ gute Basis mit einer Verankerung im Jugendförderplan. Aber bei einer Projektstelle ist es natürlich dann nochmal unsicherer.
So, Förderung ist jetzt eigentlich das große Stichwort, was du jetzt gerade gegeben hast, weshalb wir uns heute hier auch verabredet haben. Wir wollen nämlich genau über das sprechen, über Förderung bzw. über Fördermittel. Und für mich war das am Anfang meiner Zeit im Ehrenamt, war so Fördermittel, das habe ich hier mal gehört und da mal gehört. Es war auch was, womit wir uns als Verein auch gar nicht erstmal mit beschäftigen mussten, weil ja die Spendenbereitschaft damals sehr hoch war. Aber irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo man sagt, ich brauche jetzt diese Fördermittel. Und vielleicht können wir einfach mal in Erklärbär-Manier oder du als Erklärbär jetzt hier fungieren und uns mal erklären, was genau sind denn Fördermittel und woher kommen die eigentlich und wie komme ich da eigentlich ran?
Ich habe ja die Frage vorher gelesen.
Nein.
Fand ich echt gut.
Doch. Nein.
Und dachte, was genau sind Fördermittel? Ich gedacht, gute Frage, habe ich hier selber noch gar nicht nachgeguckt. Habe ich denn gleich gemacht.
Bei Wikipedia?
Naja, ich habe gegoogelt, genau.
Okay.
Aber das wird da auch ganz kurz beschrieben und letztendlich ist es ja genau das Mittel, die etwas fördern sollen und zwar einen bestimmten politischen Zweck. Also im Bundesprogramm sind es jetzt sozusagen Mittel, also Gelder vom Bund, der will eine politische Sache fördern und dafür gibt es aber eigentlich keine Gelder. Ja, also man ist natürlich so wie ihr, Spenden sind immer möglich oder man ist halt abhängig von einem Unternehmen, was irgendwas fördern möchte, aber an sich ist es ja im Gemeingut jetzt nicht verankert, dass es Gelder gibt, um Demokratie zu fördern. Und so gibt es halt verschiedene Themen, ob es jetzt Energiewende ist oder so, oder auch im Unternehmensbereich, wo ein reguläres Budget nicht für da ist, aber eigentlich will man was entwickeln oder man hat ein politisches Ziel und das soll damit gefördert werden. Also Mittel, die etwa ein bestimmtes Ziel fördern sollen, weil es
So, jetzt.
sonst kein Geld für Engagement sozusagen hätte, geben würde in dem Bereich.
Das heißt, ich muss erstmal irgendwie ein Ziel vor Augen haben. Zum Beispiel, ich möchte jetzt Geflüchtete unterstützen, beispielsweise. So, was mache ich jetzt mit diesem Ziel, um an das Geld zu kommen?
Na, erstmal, also das war jetzt erstmal die Idee von, was sind jetzt Fördermittel an sich? Und dann ist natürlich die Frage, sind die auch nochmal auf welcher Ebene, ne? Also die
Ja.
kommen halt aus unterschiedlichen Ebenen, von der städtischen, kommunalen bis zum Bundes, ist alles dabei. Und das ist halt das, wo die Fördermittel dann auch herkommen von den kommunalen Einrichtungen. Und wenn ich welche haben will, genau, brauche ich eine Idee, was ich machen will. Brauche Leute, die auch gut finden, meine Idee. Und dann gehe ich gucken, wo passt meine Idee jetzt rein und wo kann ich jemanden fragen, dass er das unterstützt. Also wer hat das gleiche Ansinnen wie ich, ne? Das kann halt entweder die Kommune sein, die ja eine politische Agenda hat, kann eine Stiftung sein, können Lottomittel sein, können Privatspenden sein. Ist ja alles sozusagen möglich. Muss halt gucken, wo man die Partnerinnen findet, die man braucht für seine Idee.
Und die sind dann die Geldgeber, die dann
Diesen.
in so einen Fördertopf einzahlen.
Genau.
Ja.
Oder den auflegen. Also ne, Kommunen oder so, die machen dann meist Richtlinien, weil sie sagen, das und das Ziel wollen wir fördern. Und dann ist natürlich, deshalb ist ja Bürokratie immer so ein bisschen schwierig, aber man hat halt sozusagen öffentliches Geld und muss sich überlegen, wie verteile ich das jetzt gerecht oder nach welchen Kriterien. Und so entstehen dann sozusagen diese Richtlinien, wo so überlegt wird, okay, wie macht man das jetzt möglichst gut und gerecht und nachvollziehbar und so. Und dann, umso länger man überlegt, umso länger wird meist so eine Richtlinie, weil man ja alles richtig machen möchte und sich juristisch auch, es ist ja auch ein Zuwendungsrecht dahinter, es ist ja schon eine juristische Ebene dabei. Und damit beschreibt man dann, was man fördern möchte.
Wenn ich jetzt eine Idee habe, also ich falle jetzt morgens aus dem Bett, habe eine ganz tolle Idee, kann ich dann, ich als Privatperson Dennis, jetzt zur Stadt Oranienburg gehen oder zum Landkreis Oberhavel gehen und sagen, ihr habt da einen Fördertopf, da möchte ich gern Geld haben, um meine Idee umzusetzen?
Das könnte sein, weil das entscheidet sozusagen auch eine Kommune. Also meistens ist es so, dass man eine rechtliche Person braucht, also ein Verein oder eine GmbH oder sowas. Aber es gibt auch, gerade wenn es um so kleinteiliges Engagement geht, Möglichkeiten, dass man das als Privatperson kriegen kann. Das kommt immer darauf an, wie diese Richtlinien ausgeschrieben sind. Es ist nicht allgemeine Praxis, aber es ist möglich. Oder man kann halt auch mit einer Einzelidee zu einem Verein gehen und sagen, ey, ihr habt doch die gleichen Ziele, können wir nicht zusammen machen. So. Also von daher kann man schon mit einer einzelnen Idee einer einzelnen Person auch zu sowas wie Fördermitteln kommen.
Aber es ist wahrscheinlich eher die Ausnahme, oder? Wahrscheinlich wird es meistens über einen Träger laufen, ein Verein oder eine andere Organisation.
Ja, meistens ist es so, um eine juristische Person zu haben, mit der man halt auch Verträge abschließen kann. Die kann man
Ja.
natürlich auch mit Privatpersonen abschließen, aber
Ist ja
ja, weil das
wahrscheinlich auch eine
sind.
Frage der Haftung, ne? Also wenn ich das selber privat mache, dann stehe ich natürlich auch da in der Kreide, wenn irgendwas schief geht.
Genau.
Wenn ich jetzt, also jetzt sagen wir mal, jetzt habe ich einen Träger und ich habe meine Idee, dann habe ich ja immer noch nicht das Geld. Was muss denn jetzt noch alles passieren, dass ich an das Geld komme? Und du hast ja jetzt schon angesprochen, das könnte durchaus bürokratisch werden.
Ja.
Und wir sprechen gleich nochmal darüber, ob das auch vielleicht was ist, was im Ehrenamt überhaupt zu leisten ist. Da haben wir uns ja auch schon an anderer Stelle mal drüber unterhalten. Aber lass uns das mal beschreiben. Was muss jetzt der Ideengeber oder die Ideengeberin machen, um irgendwann das Geld auf dem Konto zu haben?
Genau, man muss versuchen, wir nennen es immer so schön, von der Idee zum Projekt zu kommen. Also aus so einer Idee ein Projekt zu schreiben, was versucht, die Idee in so eine Ebene von, was sind meine Ziele, was ist meine Zielgruppe, wie will ich da hinkommen, einer anderen Person oder so einem Fördermittelgeber so zu beschreiben, dass der nachvollziehen kann, was da passieren soll. Also da muss auf jeden Fall erstmal irgendwie Papier entstehen, also was geschrieben werden. Ich kenne eigentlich keine Richtlinie, wo man jetzt irgendwie persönlich vorspricht oder irgendwie so. Am Ende muss man doch immer irgendwas aufs Papier bringen und diese Idee so beschreiben, dass sie andere verstehen können. Aber also was es sonst auch gibt manchmal, aber das ist jetzt nicht im Sinne von Förderrecht unbedingt, man kann natürlich auch sich für einen Preis bewerben, ja? Wenn man jetzt sagt, ich bin seit Jahren engagiert und es gibt halt auch Möglichkeiten, dass man sich bewirbt und sagt, ich als Person mache hier so wertvolle Arbeit und möchte dafür ausgezeichnet werden. Sowas gibt es auch, aber das ist sozusagen nochmal eine andere Ebene, wie man an Gelder rankommen kann.
Und aufs Papier bringen heißt jetzt, also ich kann das ja mal für den Podcast hier beschreiben, ich musste aufs Papier bringen die Idee. Also ich habe, weiß ich nicht, 4 Seiten Text geschrieben, wo ich draufgeschrieben habe, das will ich machen, warum will ich das machen, wie will ich das machen, wie mache ich Öffentlichkeitsarbeit, wer sind meine Partner. Aber dazu kommen eben noch ein paar Formulare, die man ausfüllen muss und wo man ja auch einen Hinweis geben muss, wie viel Geld brauche ich eigentlich. Und nicht nur das, ich muss ja ganz genau sagen, was mache ich denn mit dem Geld, und zwar auf den Cent genau.
Mhm. Ja, das ist immer die große Herausforderung, weil es eben keine Privatgelder sind, sondern Gelder aus öffentlicher Hand, muss natürlich die öffentliche Hand auch immer sich rechtfertigen, was sie da wem geben für welche Dinge. Und dadurch sind die Formulare, die man so ausfüllen muss, mal mehr und mal weniger komplex. Also es ist immer wieder die Diskussion, wie kann man das so leicht wie möglich für Engagierte machen? Und gleichzeitig bleibt immer die Frage, wie kann man es aber auch so machen, dass es abrechenbar bleibt? Und die Leute, die es Geld geben, sind ja immer Rechenschaft schuldig. Und da so einen Mittelweg zu finden, ist die große Herausforderung.
Wahrscheinlich keine neue Diskussion, ne? Also wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen. Also mein persönliches Gefühl ist, dass ich gar nicht so richtig weiß, ob das vielleicht das Ehrenamt überfordert oder nicht. Ich habe das für den Podcast eigentlich als positiv empfunden, weil man einen Plan hat. Also wenn das Geld da ist, weiß ich ganz genau, was ich jetzt mache. Andererseits, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit, sag ich mal, da reinfließen muss, bevor überhaupt das Projekt anfängt, könnte ich mir vorstellen, dass das manche Person vielleicht abschreckt. Aber ich persönlich hätte jetzt nicht die goldene Idee, wie man das besser machen könnte.
Ja, da hast du recht. Also ich glaube, das ist auch abschreckend. Weil ganz oft hat man ja eine Idee, die ist ziemlich unbestimmt. Man will was Gutes tun und hat dann nicht gleich unbedingt im Kopf, wie viel Geld brauche ich dafür und braucht man das denn wirklich? Und am Ende braucht man dann doch nicht so viel. Die besten Ideen kosten meistens am wenigsten. Ja, das ist ganz oft so. Und wir wollen noch so ein bisschen mit diesen Anträgen den Antragsteller darauf vorbereiten. Man begibt sich in so einen Prozess und man gibt da Verantwortung ein, ne, oder Verpflichtungen ein. Und wenn man am Ende dann merkt, oh Gott, das ist ja halt viel zu viel und man muss ganz viel Geld zurückzahlen und hat das nicht so richtig überlebt, ist es immer noch viel schlimmer, als wenn man es sich versucht, darauf einzulassen. Und gleichzeitig weiß ich, dass das eine total hohe Hürde ist, weil man hat die Idee im Kopf und hat genug damit zu tun, die umzusetzen. Und dann noch das alles in Papierform zu bringen, ist halt nicht ohne. Also braucht man manchmal auch ein bisschen Übung für. Und man muss sich vor allem trauen, sich auf Zahlen und Papier einzulassen. Das macht auch nicht jeder jeden Tag. Also.
Ja, das stimmt. Aber zum Glück ist ja da der Kreis Jugendring, beziehungsweise Projekt Juliane ist ja da und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Es gibt eben eine Organisation und es gibt eben Personen, die da auch unterstützen können und wollen. Ne? Wenn also mal eine Initiative im Landkreis Oberhavel da eine Idee hat und man nicht weiß, wie sie es zu Papier bringen kann, dann gerne zu dir kommen und fragen, wie geht denn das?
Ja, genau. Also das ist mit so einem Hauptaufgabenbereich von meiner Arbeit. Das hört sich immer ein bisschen sperrig an, aber Träger fit zu machen. Also es gibt halt viele kleine Vereine, die viele gute Sachen machen, aber eben keine Erfahrung in sowas haben und da auch schnell abgeschreckt sind. Es gibt auch viele große Träger, für die ist das alltägliche Praxis. Ja, die haben da einen Ablauf und einen Umgang, ist halt überhaupt kein Problem. Aber gerade die Kleinen vor Ort machen ja das Leben vor Ort auch aus. Und deshalb versuchen wir natürlich auch immer zu gucken, wo sind die Ideen und können wir die Leute so unterstützen, dass sie sich dann, manchmal sind es ja wirklich nur so Kleinbeträge wie 200 Euro oder so, die man braucht, um aber eine gute Idee umzusetzen. Und das ist aber auch immer wieder eine Diskussion, ob man gerade so Kleinstbetragsförderung nicht noch vereinfachen kann. Also ist nicht abgeschlossen.
Läuft das denn genauso wie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Fördermittelanträge oder muss man eigentlich ab dem ersten Euro den oder für 1 Euro, sage ich jetzt mal überspitzt, genauso viel Aufwand betreiben wie für 1.000 Euro.
Ja, leider ist es noch so. Also das ist das, was man halt immer wieder überlegen muss, kann man es auch anders machen? Wenn man es anders machen kann, braucht es halt wieder einen anderen Träger, einen größeren, der sich dann traut, sowas zu übernehmen für Kleine. Also so machen wir es mit dem Jugendfonds, der ja quasi bei uns beim Kreis Jugendring liegt. Wir haben den großen Fonds und wir machen diese ganze Bürokratie und versuchen das Geld den Jugendlichen oder Jugendlichen zu geben, die eine Projektidee haben, ohne dass die diesen ganzen Aufwand von Antrag machen müssen. Und es wäre natürlich bei so einem Initiativbereich auch möglich und braucht aber so ein bisschen Diskussion, wie man das gut macht oder Bereitschaft von einem Träger sowas zu stemmen. Also es braucht halt immer Leute, die dann sagen, übernehme ich.
Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen konkreter werden. Das hatten wir ja vorhin schon anklingen lassen, und zwar das Bundesprogramm Demokratie leben, das ja eigentlich auf höchster Ebene, wenn man so will, dein Arbeitgeber ist oder zumindest dein Geldgeber ist, aus dem ja dann auch deine Stelle beim Kreis Jugendring resultiert. Und da steht ja nur das, oder steckt ja das große Wort Demokratie drin. Und ich habe mich so gefragt, naja, Demokratie, also gut, ich bin 86 geboren, das heißt, ich habe noch eine DDR-Geburtsurkunde. Die Zustände der DDR waren sicherlich jetzt nicht unbedingt so demokratisch, wie wir das hier heute in der BRD haben, aber an sich bin ich in der Demokratie groß geworden. Und für mich ist das, ich stehe halt auf und ich weiß, da draußen ist halt die Demokratie und ich habe halt hier ein relativ freiheitliches Leben. Und das ist irgendwie selbstverständlich. Aber wenn ich mir dann so die Nachrichten anschaue, dann stelle ich halt schnell fest, naja, in vielen Regionen der Welt ist das eben nicht selbstverständlich. Da gibt es halt keine Demokratie. Oder ich will mal vielleicht so weit gehen zu sagen, Demokratie ist vielleicht sogar eher die Ausnahmeregierungsform auf diesem Planeten. Weiß ich nicht, aber es fühlt sich manchmal so an. Und jetzt habe ich mir nochmal die Seite, oder gibt ja ganz viel zu lesen auf dieser Seite, Webseite des Bundesprogramms umgeschaut und habe so den Eindruck gewonnen, dass das so ein Ziel ist, vielleicht auch dieses Bundesprogramms, die Leute wieder ein bisschen wachzurütteln und zu sagen, okay, ihr lebt hier in der Demokratie, aber ihr müsst auch was dafür tun, dass das so bleibt. Habe ich das richtig verstanden und kannst du vielleicht beschreiben, was hinter dem Programm vielleicht noch steht oder was die Ziele sind?
Genau, ich würde sagen, du hast es eigentlich mit dem Nagel auf den Kopf getroffen. Also, sie beschreiben es auch selber so: Unsere Demokratie muss jeden Tag neu mit Leben gefüllt werden. Sie braucht Menschen, die demokratische Kultur vor Ort leben und sie gestalten. Um diese Menschen zu stärken, gibt es das Bundesprogramm. Genau, Demokratie ist halt eine Selbstverständlichkeit und gleichzeitig auch manchmal hat man schon ein Gefühl, so ein Kampfbegriff oder so ein, ach, lass mich doch in Ruhe, ne? So, wenn man den Begriff hört. Und es ist aber auch eine Errungenschaft und ein Prozess, der damit verbunden ist. Es ist ja jetzt irgendwie eine Form, die auf Dialog und auf Aushandlung und auf Miteinander setzt. Und das sind ja auch Sachen, die gelernt und geübt und eingeübt und praktiziert werden muss. Und das ist eigentlich das, warum dieses Bundesprogramm, was ja nun schon mehrere Phasen durch hat, da ist, um das vor Ort fördern zu können.
Weißt du, wann das gegründet wurde und mit welcher Motivation? Also gab es da irgendeinen Auslöser oder hat das irgendeine Regierungskoalition mal eins in den Koalitionsvertrag geschrieben und dann hat man das gemacht? So da ein bisschen Hintergrund für uns.
Es ist, das ist eine lange Geschichte, musst du mich da unterbrechen wahrscheinlich. Nee, ich werde die nicht ganz erzählen, aber im Prinzip ist es so eine Entwicklung Stück für Stück. Also in den 90er Jahren fing es an mit ersten Programmen, wo ja gerade, wir haben ja gerade auch wieder Debatte um Baseballschlägerjahre und 90er Jahre und viel nach den ganzen Wende, Umsturz, was da so alles passiert ist, so eine Neusortierung. Und dann ging es halt so los. Dann gab es immer mal da ein Programm, bei weitem nicht so groß, wie sie jetzt sind. Und da wurde immer wieder, waren auch oft nur so 3 Jahres-, 2 Jahres-Programme. Und es gab, ich glaube, 2000 gab es nochmal so eine große Diskussion, den Aufstand der Anständigen. Da gab es nochmal eine Zäsur. Da gab es immer mal so zwischendurch Entwicklungen. Und jetzt seit der zweiten Förderperiode heißt es jetzt Demokratie leben. Und es gab vorher, es gab Civitas, es gab Vielfalt tut gut, es gab Toleranz fördern, Kompetenz stärken. Also es gab schon ganz viele Programme, die dann immer wieder sich weiterentwickelt haben. Und Demokratie leben gibt es so ab seit 2011 war das Vorgängerprogramm. Jetzt sind wir in der zweiten Förderperiode. Genau.
Und jetzt gibt es, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es für jedes Jahr eine Ausschreibung. Und du hast mir jetzt auch die aktuelle Ausschreibung geschickt aus dem Jahre 2021. Da finden sich 4 Förderschwerpunkte. Die können wir ja gerade mal durchgehen und vielleicht ein bisschen mal beleuchten, wobei die jetzt eigentlich oder wofür die jetzt eigentlich da sind. Das ist einmal Mitmachen statt Meckern, Demokratie mitgestalten. Dann haben wir packen es an, engagiert und vernetzt im ländlichen Raum. Geschichte vor Ort erleben ist die Nummer 3. Und Nummer 4, ein respektvolles Miteinander gestalten und erleben. Was hat es denn mit diesen Förderschwerpunkten auf sich?
Na, wir kommen jetzt von dem großen Demokratie-Leben-Programm auf Bundesebene, was viele Säulen hat. Und von dieser Säule ist ja bloß eins, diese Partnerschaften vor Ort. Die sind kommunal angesiedelt. Und jede Kommune, die sich da bewirbt, macht eigentlich einen eigenen Plan. Und Oberhavel, wir haben ja einen Begleitausschuss, der das Ganze so ein bisschen steuert und überlegt, was wir da inhaltlich wollen. Und da versuchen wir eigentlich in jedem Jahr immer darüber zu diskutieren, ist es das, was jetzt passt bei uns und wie kommen wir da weiter voran? Und für die Förderperiode, jetzt haben wir uns diese vier Zielmarken gesetzt und wollen mitmachen statt meckern, ist genau das, was wir schon diskutiert haben. Da geht es dieses Jahr vor allem nochmal um die Wahlen, Bundestagswahlen. Da geht es darum zu gucken, wo kann ich mich beteiligen, wie kann ich sozusagen diese Idee von Demokratie selbst gestalten, erlebbar machen in Projektform. Wir packen es an, da geht es vor allem um den, wir haben ja gerade einen Oberhavel ländlichen Raum und Speckgürtel. Das ist sehr oft auch nicht leicht, beides zusammenzudenken. Deshalb wollen wir da nochmal so einen Fokus auf den ländlichen Raum setzen, weil es oft schwieriger ist, auch Vernetzung und sind ja alle möglichen Themen damit mit drin, von Digitalisierung über, ich weiß gar nicht, da kann man immer anfangen und findet kein Ende mehr. Das ist ja sehr viel. Da wollen wir sozusagen gucken, wie können da auch neue Ideen im ländlichen Raum entstehen. Geschichte vor Ort erleben ist so ein Fokus mit in einem Landkreis mit zwei Gedenkstätten, finden wir es einfach, es ist ein Thema, das kann man nicht einfach dran vorbeigehen. Und Geschichtsbewusstsein und Gegenwartsbezug, das gehört irgendwie zusammen, sowas in so einem gemeinsamen zu diskutieren.
Gedenkstätten, das sind ehemalige Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück, glaube ich, ist auch noch bei uns im Landkreis, richtig?
Genau, ja. Ist beides noch. Mhm. Und ein respektvolles Miteinander gestalten, darum, da geht es genau da um den Bereich, den ihr ja auch ganz viel mit der Willkommensinitiative macht, Diversität in der Gesellschaft sichtbar zu machen. Also vielfältige Lebenskonzepte, genauso wie Menschen mit Einschränkungen, Behinderung, genauso wie Zugezogene, also die Breite und die Vielfalt, die in der Gesellschaft da ist, über Projekte sichtbar zu machen und zu zeigen, das ist die Realität und wir leben zusammen und wir profitieren auch alle voneinander.
Wenn ich jetzt also eine Idee habe, dann muss ich möglichst gucken, also wenn ich mich mit dieser Idee auf Fördermittel bewerben möchte, dann muss ich also möglichst gucken, dass ich einen dieser vier Punkte irgendwie anspreche in diesem Fördermittelantrag.
Ja, also das sind die Schwerpunkte, die wir versuchen, obwohl wir die auch versucht haben, so breit zu fassen, dass das, was an Demokratieförderung und an Schwerpunkten in diesem Programm drin sind, mit abgedeckt werden können. Wenn jetzt jemand eine Idee hat, die da überhaupt nicht reinpasst, aber trotzdem total toll ist, kann er natürlich auch zu uns kommen und dann kann man sozusagen sowas diskutieren, weil dadurch, dass wir auf lokaler Ebene sind, ist es halt nicht weit weg, ne? Weil es ist, geht ja darum zu gucken, wenn das total gut und wichtig gerade in den Landkreis passt, dann kann man das alles diskutieren. Aber wir haben versucht, mit den vier Schwerpunkten möglichst breit Gestaltungsraum aufzumachen.
Ja, ich glaube, das ist auch gelungen. Also es ist am Anfang ist es natürlich, wenn man das liest, dann klingt das erstmal sehr allgemein, aber ich glaube, muss es ja vielleicht auch, ne, weil man sonst zu sehr auf eine konkrete Idee schon ja drauf zuläuft, ne, und dann vielleicht nicht die Möglichkeit da ist, da auch die Ideen in seiner ganzen Breite irgendwie darzustellen.
Also ja, und dazu kommt, dass wir auch im Landkreis, wir sind jetzt nicht Berlin, ne, wo wir jetzt eine Trägervielfalt haben, die sich um das Geld reißen, sondern wir sind dankbar über alle Engagierten, die sich auf den Weg machen und Projektideen haben. Und deshalb, wenn wir jetzt einen klaren Fokus hätten, weil wir sagen, das ist gerade der Brennpunkt, da müssen wir jetzt nur daran arbeiten, wäre das auch machbar, aber das, so stellt sich die Situation hier gar nicht dar. Und deshalb denken wir, was alles, was so in diesem Kontext von Demokratieförderung gedacht werden kann, sollte auch irgendwie Platz haben.
Du hast ja gesagt, du bist seit 2015 dabei. Wie hat sich denn in der Zeit so das Engagement entwickelt im Landkreis Oberhavel? Ist das ein Auf und Ab oder ist das stetig besser geworden oder wie schätzt du das ein?
2015 war ja sozusagen dieses große Jahr, wo ständig über Krise und Flucht und Zuwanderung und so geredet wurde. Und ich bin sozusagen hier im Landkreis in einer Zeit angekommen, wo ganz viel Neues entstanden ist, ganz viel Engagement sichtbar wurde, wo ganz viele Willkommensinitiativen entstanden sind, die ganze Landschaft stark bereichert haben. Also es war ja eine große Diskussion damals, wie lange bleiben die Leute aktiv? Es war ja sehr kraftaufwendig, wie lange kann das funktionieren? Sehr viel wurde ans Ehrenamt übergeben, weil die Strukturen gar nicht da waren, das auf anderer Ebene zu leisten. Und deshalb war da super viel passiert. Es gab auch aus dem Bundesprogramm nochmal einen extra Förderfonds für Willkommensarbeit. Und ich glaube, seitdem, die sind ja nicht alle weg, sondern das waren teilweise Engagierte, die waren schon da, die haben sich in neuer Form engagiert und es sind auch ganz viele dazugekommen. Und dann gibt's halt immer so Phasen, wo wieder andere Themen mit dazukommen. Also im letzten Jahr mit Corona, wo man eigentlich dachte, die Leute sind gar nicht mehr so viel unterwegs und treffen sich, sind auch wieder viele neue Initiativen entstanden. Also es gibt jetzt ja eine Unteilbar-Gruppe, die sich gegründet hatte. Dann war letztes Jahr, hat sich eine Gruppe um das ganze Thema LGBTIQ gegründet, die vorher im Landkreis nicht so sichtbar waren. Also da passiert immer mal wieder was und es hat genau Konjunktur, sage ich jetzt mal, mal so, mal so. Aber die Engagierten im Landkreis sind eigentlich immer da. Und da ist immer Bewegung drin und dann kommt es halt immer darauf an, wo man hinguckt, weil wir ja auch nicht alle Bereiche abdecken. Und dann finden wir halt immer mal wieder neue Nischen und Leute und Vernetzungen und Zugezogene. Da passiert immer was.
Ja, das heißt auch die Mittel, die da eingestellt sind, kannst du ja vielleicht gleich nochmal sagen, wie viel das eigentlich ist an Geld, was da in diesem Fördertopf hier für Oberhavel ist, die werden auch dann ausgeschöpft oder ist das sogar ein Überwettbewerb? Die Leute reißen sich um die Mittel oder musst du eher am Ende des Jahres sagen, so Leute, jetzt kommt mal, wir haben ja noch Geld rumzuliegen?
Also um die Mittel reißen, das hatten wir jetzt noch nicht. Das hat auch Schwankungen, in denen wie viel Gelder zur Verfügung stehen. Also wir hatten mal angefangen mit 100.000 pro Jahr. Jetzt haben wir im Aktions- und Initiativfonds 55.000, 10.000 im Jugendfonds und 10.000 Euro nochmal für Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit, Coaching. Das klingt jetzt erstmal nicht wie eine Riesensumme, aber dafür, dass es nicht so viel Geld ist, passiert total viel. Muss man dazu sagen. Also wir sind ja nur ein Förderbereich. Es gibt im Landkreis ja noch andere Bereiche, wo man Fördermittel beantragen kann. Und wir haben es die letzten Jahre immer ganz gut geschafft, das Geld auszuschöpfen. Aber es ist nicht so, dass uns die Leute die Bude einrennen und wir jetzt ganz hart sein müssen in den Kriterien, um fördern zu können.
Wie groß sind denn so also jetzt mal über alle Fördermittelanträge, die so über deinen Tisch gehen, wie groß sind da so die Antragssummen? Ist das schon relativ stattlich oder sind das viele kleine Beträge, die da abgefragt werden?
Wir haben in den letzten Jahren hat sich's immer so eingependelt zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Dadurch, dass es im Landkreis noch andere Richtlinien gibt, die auch kleinere Beträge ermöglichen, war das auch so ein bisschen der Versuch, dass wir hier bei Demokratie leben, Bundesprogrammförderung eher größere Summen ermöglichen. Aber wir haben auch Anträge über 200 Euro. Also das ist jetzt alles möglich. Und wir versuchen natürlich, die verschiedenen Richtlinien auch aufeinander zu beziehen oder Leuten dann zu sagen, ah, ihr würdet da, glaube ich, besser reinpassen, ist leichter für euch oder da ein bisschen Vernetzung hinzukriegen, weil es ist eigentlich, ich würde mal sagen, aus der Perspektive von Fördermitteln ist der Landkreis ziemlich gut aufgestellt.
Ja, mir fällt gerade noch ein Aspekt ein, den wir vorhin noch nicht uns angeguckt hatten, nämlich bei der Finanzierung kommt es ja auch immer wieder vor, dass, also das ist ja wahrscheinlich in den seltensten Fällen eine 100% Förderung, sondern ich habe einen Teil, der wird gefördert, aber ich muss vielleicht einen Teil auch selber an Mitteln aufbringen. Wie stellt sich das so dar?
Wir haben so ein bisschen den Vorteil von der Partnerschaft oder dem Bundesprogramm, dass eine 100% Förderung möglich ist. Also gerade so Vereine, die recht unerfahren sind, für die ist es echt schwer, mal so eine Stückelfinanzierung zu machen, wenn man in dieser ganzen Logik noch nicht drinsteht. Und wenn man dann so einen 10% Eigenanteil, 10% woanders organisieren muss, heißt es ja auch immer nochmal anders mit den Geldern arbeiten. Das ist schon ein Vorteil von dem Bundesprogramm. Gewünscht und gern gesehen ist natürlich eher, dass man eine Finanzierung nicht zu 100% aus einem Topf nimmt. So, also dass immer gezeigt wird, ich bemühe mich, das auch nachhaltig mir zu überlegen, wie ich an Fördergelder rankomme. Es ist eigentlich üblich bei den meisten Richtlinien, dass man sowas wie einen 10% Eigenanteil hat.
Was aber natürlich bei einer, also wenn ich jetzt 10.000 Euro beantrage, heißt es, ich muss 1.000 Euro selber mitbringen und das ist wahrscheinlich für kleine Initiativen oder kleine ehrenamtliche Vereine ist das mitunter schon eine ganze Menge.
Ja, das
Was
heißt
so?
aber auch, also Eigenmittel heißt nicht, ich muss die aus eigener Tasche haben. Ich kann halt dann auch bei einer anderen Richtlinie oder bei einer Stiftung oder so. Also man kann die zusammen aus verschiedenen Förderquellen nehmen. Man muss das nicht aus eigener Tasche, so aus eigenen Vereinsmitteln unbedingt haben.
Okay, das heißt, ich könnte jetzt meinen Fördermittelantrag nehmen und sagen, ich habe hier 10% dieser Finanzierung, muss ich selber aufbringen und könnte mich jetzt mit diesen 10% woanders bewerben und sagen, ich bewerbe mich jetzt genau deswegen, um dieses Schlupfloch noch zu füllen. Ja.
Genau, das ist möglich. Weil es ist ja auch klar, dass gerade kleine Vereine, die vielleicht auch nicht eine große Mitgliederanzahl haben und dadurch mit großen Mitgliederbeiträgen irgendwie Einnahmen haben, normalerweise hat man als Verein keine Einnahmen, jedenfalls nicht in dem Bereich, dann hat man ja keine anderen Möglichkeiten, als das über eine Kofinanzierung mit abzudecken.
Jetzt ist ja so Förderaufrufe und so Förderjahre, das ist ja immer ein Haushaltsjahr. wo die Gelder da sind. Das heißt ja jetzt, wenn ich also ein Projekt habe, was ich irgendwie innerhalb eines Jahres abschließe, kann ich das gut darstellen mit so einem Fördermittel? Was ist, wenn ich jetzt ein Projekt habe, wo ich, sag mal, Sprachcafé, das ist ja was, was oft diskutiert wurde, auch bei den Willkommensinitiativen, wo kann ich Begegnungsräume schaffen, dass Menschen sich begegnen, Geflüchtete und ja, Leute, die hier eben in Deutschland groß geworden sind, wo man auch sprachliche Begegnungen schaffen kann. Das wäre ja was, ein Projekt, was eben über mehrere Jahre auch angelegt ist. Kann ich dann Förder- oder Folgeanträge stellen oder muss ich da jedes Jahr wieder aufs Neue beantragen? Wie funktioniert das?
Ja, das spricht ein wichtiges Thema an, was auch schon seit Jahren eine Diskussion ist, ne? Weil es gibt halt gewisse Projekte, die brauchen eigentlich eine Kontinuität. Die brauchen eine Strukturförderung oder die brauchen eine Sockelfinanzierung oder so eine Basis, um längerfristig zu wirken, weil es auch Konzepte sind, die aufeinander aufbauen. Das ist aber das Problem bei so Bundesprogrammförderungen, das sind eigentlich alles so Anschubsförderungen, ne? Oder mit dieser Idee von Fördermitteln, die wir am Anfang haben, es geht so um Innovationsförderung und um neue Sachen will man da so reinbringen. Und die Idee von Nachhaltigkeit da drin wird dann meist zurückgespielt an die Antragstellerinnen oder die Kommunen oder also auch dieses Bundesprogramm ist ja mal angedacht gewesen mit, wir fangen mal an mit so einem Dreijahresplan und wenn es dann gut läuft, dann sollte es eigentlich in die Struktur übergehen, in die Regelstruktur, in die Landkreisstruktur. Mhm. Das hat natürlich, also glücklicherweise wurde es immer wieder verlängert und es gab neue Programme, aber es ist auch eine Dauerdiskussion auf Bundesebene, wo schon länger ein Demokratiegesetz diskutiert wird, um so eine Stetigkeit da reinzukriegen. Weil alles, was über diese Fördermittel läuft, kann halt auch rechtlich nicht auf Dauer gestellt werden. Dann wäre es ja keine Förderung von neuen Sachen mehr. Dann ist man rechtlich da in so einem problematischen Bereich. Ja, und das macht es aber für Projekte, gerade, sagen wir jetzt mal im Schulkontext, ne? Die planen ja nicht von Januar bis Dezember, sondern von September zu September und oder August oder schuljahrmäßig oder auch andere, die jetzt nicht an so ein Kalenderjahr gebunden ist, da ist es echt schwierig. Da muss man es entweder stückeln in zwei Projektteile oder, wie du schon gesagt hast, eine Weiterentwicklung. Also wenn man jetzt ein Projekt gemacht hat, was gut gelaufen ist und man beschreibt, warum es weitergehen muss, was die neue Zielgruppe ist, was sich verändert, dann ist es auch möglich, das weiter zu fördern. Aber es muss sich halt immer wieder in ein neues Gewand packen.
Okay, also da muss man wieder neue Kreativität beweisen, jedes Jahr aufs Neue gewissermaßen. Ja,
und gleichzeitig ist aber im Landkreis Berlin die Fördermittel vergeben, auch ein Bewusstsein dafür da, dass es ein Problem ist und dass gute Projekte auch weiter gefördert werden sollten. Also das Dilemma ist bewusst, aber es ist halt auch immer wieder da, weil das im Zuwendungsrecht so festgeschrieben ist.
Jetzt wollen wir mal noch einen letzten Aspekt vielleicht betrachten bei der ganzen Thematik Fördermittel. Wenn man jetzt die Fördermittel hat und man hat das Projekt irgendwie gewuppt oder hat das angestoßen, dann ist man ja noch nicht fertig. Wenn das Jahr dann vorbei ist, dann steht ja wieder Papierkram an. Was muss man dann noch machen?
Ja, das haben wir vorhin kurz angedeutet, ne? Es sind halt Steuergelder oder Gemeingut. Gelder, die müssen halt auch abgerechnet werden. Das heißt, man muss nachweisen, was man wofür verwendet hat und was man mit dem Geld gemacht hat. Und das leider bis auf den Cent genau sozusagen. Das ist da manchmal schon sehr tricky, das alles so genau hinzukriegen. Aber da es sozusagen ja nicht meine Gelder sind, die ich da jemandem gebe, weil ich ihn gut leiden kann, muss es sozusagen auch eine Nachweisführung geben.
Das heißt, ich muss wieder einen Antrag ausfüllen und muss wieder Papier produzieren.
Genau, man muss im Prinzip dem, von dem man das Geld gekriegt hat, sagen, das und das habe ich damit gemacht und das habe ich da und dahin übergeben, muss halt nachweisen, dass das Geld nicht auf deinem eigenen Konto liegen geblieben ist, sondern weitergegangen ist und verteilt wurde da, wo es hin sollte vom Zweck her. Ja. Und das ist dann halt nochmal zweimal Formulare und Kontoauszüge und alles, was dazugehört.
Ich habe das doofe Gefühl, dass wir jetzt das letzte bisschen Engagement hier total abgeschreckt haben, indem wir erklärt haben, wie schlimm das eigentlich ist, so Fördermittel auszuführen. Aber es ist ja eigentlich nicht so schlimm und vielleicht gucken wir einfach auch mal, welche Projekte eigentlich aus solchen Fördermitteln entstanden sind. Also wir hatten jetzt deine Stelle natürlich beim Kreis Jugendring, aber vielleicht kannst du noch mal ein paar andere Projekte nennen, die ja aus so einer Idee entstanden sind, die dann zu Papier gebracht wurden und dann über Fördermittel erst zum Leben erweckt wurden.
Ja, da gibt's natürlich total viel und es ist immer die Frage, auf welcher Ebene man da guckt, aber es sollte auf jeden Fall nicht abschrecken, wollte ich jetzt nochmal kurz hinterher schieben, weil es ist ja nicht nur natürlich eine Arbeit, aber auch also man lernt da auch total viel, also man verliert dann natürlich auch so ein bisschen die Scheu vor so Sachen und hat es dann mal gemacht und wenn man dann durch ist, fühlt man sich meistens auch ziemlich gut, dass man es hingekriegt hat Und die Projekte, die entstanden sind, der Höhepunkt ist ja dann meistens, wenn das Projekt stattfindet, die waren, also wir hatten eigentlich nur tolle Sachen. Also wir haben relativ bekannt, war wahrscheinlich der Bürgergarten, den wir ein paar Jahre gefördert haben. Dann gab es interkulturelle Tanztheater, auch mehrere Jahre von der evangelischen Kirche. Ihr habt im letzten Jahr ein Theaterstück nach Oranienburg geholt, mit nach Europa, was in der Nikolaikirche lief und gut angenommen wurde. Und so haben wir von Broschüren über Theaterstücke, über, in Zehdenick gab es eine Fachkonferenz zu Zehdenick Leben, wo die Leute ins Gespräch gekommen sind, bis hin zu so Skaterprojekten, ja, oder mit Graffiti und Jugendfahrten. Da ist ziemlich viel dabei. Und ich weiß nicht, vielleicht hat es der eine oder andere jetzt auch mitgekriegt, das Bundesprogramm hat auch gerade so eine ganz neue Medienkampagne, Vorsicht, Vorurteil. Die wurden in Berlin groß plakatiert, wo es sozusagen nochmal darum geht, auch nach Hanau und so Alltagsrassismus und Rassismus generell, ne, zu den Opfern zu gedenken, aber auch nochmal darauf hinzuweisen, dass Alltagsrassismus ein großes Problem ist. Jetzt im März sind die Antirassismuswochen, werden wir auch nochmal versuchen, da mit dem Thema auf die Straße zu gehen und sichtbar zu werden. Und so hat man halt so große Geschichten, aber auch ganz, ganz kleine. Ich hatte mal die kleinste Förderung, die ich hatte, waren irgendwie sowas wie 5 € noch was. Eine Jugendgruppe und so zwei engagierte Mädels, die haben Mitschülerinnen aus ihrer Klasse Deutsch beigebracht und wollten unbedingt so Deutschlernbücher kaufen und sie wussten nicht wie und was und haben damit echt, ich habe denen dann für 10 € diese Bücher gekauft und die haben mir Fotos geschickt, was sie da alles Tolles mitgemacht haben. Also so klein kann manchmal Engagement sein, aber so wichtig, weil da halt total viel passiert ist unter dieser Gruppe von jungen Menschen, die da Sprache zusammen gelernt haben.
Ja, also toll, ne? Ich finde es gut und ich kann das auch nur noch mal bestätigen, ne, wie gut man sich fühlt, wenn das Projekt dann läuft, weil auch dieser Podcast ist ja genau aus diesem Bundesprogramm gefördert worden im letzten Jahr. Und ja, ich war auch ein kleines bisschen stolz, als wir dann die erste Folge hochladen durften. Und jetzt sind wir schon bei Folge 5 und das innerhalb kurzer Zeit, also ganz, ganz fleißig und bleiben das hoffentlich auch. Ja, also bewerbt euch, ne? Das müssen wir jetzt einfach nur noch mal ins Mikrofon schreien. Wenn ihr Ideen habt, dann immer her damit. Juliane freut sich, kann es kaum erwarten, wieder ganz viel Papier zu lesen und darüber abzustimmen,
Ja.
ob das durchkommt oder nicht. Beziehungsweise der Begleitausschuss, der stimmt dann darüber ab, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt, das Jahr hat gestartet und mit Corona natürlich alles nicht so leicht, aber so eine Formate, wie ihr jetzt gerade macht, ich hätte letztes Jahr, als es losging im März, nicht gedacht, dass da so viel passiert. Also ihr habt das Podcast-Projekt gemacht, wir hatten eine digitale Theateraufführung. Also da ist erstmal alles möglich und gewollt und jede Idee, auch wenn sie noch gar nicht fertig gedacht ist, kann gern auch zu uns kommen und wir können auch gemeinsam entwickeln. Also wir haben ja auch, wir sind halt relativ gut vernetzt im Landkreis und wissen auch, wo sind hier Expertisen, wer weiß was, wer kann mit wem zusammen vielleicht noch was entwickeln. Und da sind echt viele Möglichkeiten und entstehen auch immer wieder ganz tolle Projekte. Von daher, jede kleine Idee ist sehr willkommen und manchmal werden aus kleinen auch große. Von daher gerne
Ja,
vorbeikommen.
ein perfektes Schlusswort, liebe Juliane. Dann danke ich dir, dass du hier Erklärbärin gespielt hast. Ich glaube,
Gerne.
jetzt ist hoffentlich ein bisschen klarer, dass man ja doch, dass Gelder da sind und dass man auch mit Ideen eben nicht geizen muss, weil man Angst davor hat, die nicht umsetzen zu können, weil vielleicht das Geld fehlt. Also bewerbt euch fleißig, geht auf den Kreisjugendring zu, wenn ihr da Fragen habt und ja. Danke, Juliane. Jetzt ist hoffentlich ein bisschen die Nervosität abgefallen, weil du hast jetzt quasi deine Podcast-Premiere hinter dich gebracht und ja, war doch gut.
Ja, vielen Dank, auf jeden Fall. Und man merkt dann ja immer noch beim Reden, was noch so alles, ne, was noch so alles da ist, was man noch machen könnte.
Uns wird nicht langweilig werden.
Das glaube ich auch.
Das war unser kleiner Ausflug in die Welt der Fördermittel, der euch hoffentlich gezeigt hat, wie gut man doch an Projektgelder kommen kann. Habt ihr selbst Ideen und braucht noch Unterstützung, dann meldet euch gern bei Juliane Lang, deren Kontaktdaten ihr auf der Website des Kreisjugendrings finden könnt. Bevor wir gleich zum Ende kommen, habe ich noch einen Veranstaltungshinweis für euch. Wegsehen, empören, reden spaltet Corona unsere Gesellschaft. Eine demokratische Gesellschaft braucht Debatten und eine faire und offene Debattenkultur. Aber diese ist oft nicht mehr zu finden. Viele Themen der letzten Jahre, von der Flüchtlingskrise über den Klimawandel, Europa, die Genderfrage oder aktuell die Corona-Maßnahmen, scheinen immer schwerer debattierbar. Oft eskalieren Gespräche oder führen zu Beziehungsabbrüchen. Warum? Die Inhalte sind das eine, aber auch der Ton macht die Musik. politischer Diskurs, Fehlanzeige. Ihr seid herzlich eingeladen, online mitzudiskutieren am kommenden Dienstag, dem 2. März 2021 um 18.30 Uhr. Zur Anmeldung und zu weiteren Infos gelangt ihr über die Webseite www.mensch-oberhavel.de. Zum Schluss sage ich wie immer herzlichen Dank fürs Zuhören. Über Ideen, Anregungen und Feedback freue ich mich natürlich immer. Meldet euch dazu gern per E-Mail unter, Achtung, neue E-Mail-Adresse, podcast@vio-ev.de. Und das Vio schreibt sich W-I-O, gern auch per Instagram oder Facebook. Bleibt gesund, hört beim nächsten Mal wieder rein und verbreitet den Podcast in alle Winde. Mein Name ist Dennis Bichrusi, bis bald und tschüss.